So, habt euch ein bisschen erholt von der langen Botschaft von heute Morgen? War lang, ne? Aber ich habe irgendwie nicht hingekriegt, da nochmal eine Pause zwischen zu machen und so. Es ging einfach nicht. Ich kann auch kürzer sein. Ungern. Heute Nachmittag wird es kürzer, wie ich gesagt habe schon. Jetzt kommt eine Lehreinheit und dann würde ich gerne danach noch, falls Bedarf da ist, Gelegenheit geben für Fragen zu dem, auch gerade was heute Morgen gewesen ist. Ich kann mir vorstellen, dass da die eine oder andere Frage irgendwie entsteht. Da will ich dann gerne drauf eingehen. Und ansonsten haben wir dann wieder Pause und machen heute Abend dann noch einmal weiter. Jetzt lass uns bitte gehen zu Daniel Kapitel 11. Das bezieht sich zwar auf die Gläubigen zu der Zeit des Antichristen, aber wir sehen hier zwei wichtige Prinzipien, die allgemeingültig sind und die genauso auch heute schon in Kraft sind. Daniel 11, 32. Diejenigen, die sich am Bund schuldig machen, wird er, das ist der Mensch des Verderbens, der Antichrist, durch glatte Worte zum Abfall verleiten. Aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Hier haben wir zwei wichtige Prinzipien, die für uns hier von Bedeutung sind. Wir reden ja von der Beziehung zu Jesus in Bezug auf die Vorbereitung zur Endzeit. Und das erste möchte ich noch einmal quasi wie zusammenfassen von heute Morgen. Verführung ist nicht ein unabwendbares Schicksal, sondern Verführung ist ein dämonisches Werk, das diejenigen ereilt, die zuvor sich dafür qualifiziert haben. Man muss sich für Verführung qualifizieren. Das ist nicht so, du bist so hingegeben und so wohlmeinend, wie du willst, aber der Teufel hat dich ausersehen, er zählt so 1, 2, 3, immer jeden dritten nehme ich mir und du kannst nichts dagegen machen, sondern man muss sich sozusagen qualifizieren. Der Teufel sucht, er geht umher und er sucht, wen er verschlinge. Er kann nicht einfach jeden verschlingen, sondern muss einen finden, der dumm genug ist, ihm dort erst einmal Raum zu geben. Die neutestamentliche Entsprechung davon ist in 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers habe ich jetzt gerade nicht, und da heißt es, dass diejenigen verführt werden, die die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Die Liebe zur Wahrheit, das muss das Merkmal eines Jüngers sein, weil Jesus ist die Wahrheit und wie ich heute Morgen gezeigt habe, an Jesus zu glauben, heißt der Wahrheit zu gehorchen. Deswegen ist Wahrheit nicht irgendwie eine Sache, die auch mal eine Rolle spielt in unserem Leben, sondern es ist das Allerhöchste. Jesus ist die Wahrheit. Und wir wollen die Wahrheit lieben, weil wir Jesus lieben wollen. Und er schenkt uns Liebe zur Wahrheit. Wir müssen sie nur annehmen. Und wenn du ein Geschenk versprochen bekommst und dieses Geschenk ist dir nicht viel wert, dann bist du nicht sehr hinterher und sagst, naja gut, wenn es dir mal irgendwann mir vor die Haustür liegt, okay, dann nehme ich's. Aber wenn du weißt, was du geschenkt kriegst und es ist dir wert, dann sagst du, du, wann kriege ich mein Geschenk? Ich will das jetzt haben, das brauche ich. Das ist ganz wichtig für mich, ja. Liebe zur Wahrheit ist ein Geschenk, was wir gar nicht erzeugen müssen. Wir haben das nicht aus uns heraus, ist auch gar nicht schlimm. Aber die Frage ist, wollen wir das haben? Und wenn wir darüber nachdenken, welchen Schutz uns das gibt, dass durch Liebe zur Wahrheit wir geschützt werden vor Verführung, dann sagen wir, ja, das brauchen wir, das wollen wir. Er ist die Wahrheit und er gibt sogar in uns eine Wertschätzung und ein Verlangen für Wahrheit. Und je größer das ist, umso mehr werden wir auch das suchen, bekommen und hochhalten und festhalten, diese Liebe zur Wahrheit. Und dann heißt es da auch weiter, vielleicht sollten wir die doch mal lesen, in der Thessalonicher Stelle, die das nicht angenommen haben. In Vers 11, 2. Thessalonicher 2, 11, deshalb sendet ihnen Gott, weil sie die Liebe zur Wahrheit, zu ihrer Rettung nicht angenommen haben, sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge sozusagen endgültig und für immer glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Gefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Wenn Menschen Wahrheit verwerfen, und das kannst du auch gerade bei Gläubigen sehen, wenn sie Wahrheit verwerfen, dann kann es einen Punkt geben, wo sie nicht mehr vom Heiligen Geist zurückgeholt werden können und bekommen eine übernatürliche, aber dämonische Kraft, dass sie alle möglichen Beweise angeblich finden und voll gewiss sind, das ist das Richtige. Wenn du mal mit Menschen aus Sekten gesprochen hast, dann weißt du, wovon ich spreche. Wenn du mit Menschen gesprochen hast, zum Beispiel vom Wort und Geist, die da richtig eingetaucht sind, dann findest du dieses Phänomen. Die haben eine solche Gewissheit, durch nichts kann das mehr erschüttert werden. Aber es ist übernatürlich und es ist dämonisch. Weil zuvor sie diese Hingabe, das ist der Maßstab, der muss erhalten werden und den werden wir niemals in Frage stellen, den haben sie zuvor über Bord geworfen. Ja? So diese Beziehung zur Wahrheit ist eine ganz, ganz, ganz grundlegende Sache. Und darüber wollen wir jetzt uns mehr unterhalten und mehr anschauen im Worte Gottes und vor allen Dingen jetzt das Zentrum ist die Wahrheit über Gott, über sein Wesen. Welche Kraft freigesetzt wird, wenn wir Wahrheit über Gott finden und festhalten. Und danach werden wir dann ein bisschen anschauen, was wir tun müssen, um das zu bekommen. Aber jetzt erstmal der Segen der Erkenntnis des Herrn. Gott zu erkennen in seinem Wesen spielt in der Bibel und auch im Neuen Testament eine sehr herausragende Rolle. Gott zu erkennen, wie er wirklich ist, wie sein Wesen ist. Das heißt nicht, Theorien und Ideen über ihn zu haben, sondern von Angesicht zu Angesicht ihn zu kennen, Begegnungen, Erfahrungen mit seinem Wesen gemacht zu haben. Darum geht es. Und das ist der allergrößte Mangel, den wir im Moment haben. Und Menschen fallen auf alle möglichen windschiefen und windigen und erlogenen Dinge herein, weil sie Gott nicht wirklich kennen. Das ist unser Problem. Wir müssen sein Wesen kennenlernen, wie er ist, was ihn ausmacht und was ein Mensch davon hat, Gott so zu erkennen, wie er wirklich ist. Wir wissen, dass Erkenntnis des Herrn ein fortwährender Prozess ist und sogar Paulus am Ende seines Dienstes, ganz am Ende, nachdem er all die Gemeinden gegründet hat, die Briefe geschrieben hat, und etliche Briefe haben wir ja gar nicht überliefert, nur einige. Nachdem er sein Werk getan hat, ist immer noch dieser Schrei, ich möchte ihn erkennen. Er schreibt aus dem Gefängnis, ich möchte ihn erkennen. Ja, hat Paulus denn Christus nicht erkannt? Doch. Aber er wusste, da sind unausforschliche Schätze. Da kann man graben und forschen und mehr und mehr und mehr entdecken. Und das hört nicht auf. Und dieser Hunger am Ende seines Lebens war immer noch da. Ich möchte ihn erkennen. Und heute so viele schon nach wenigen Jahren sind satt und haben sich zur Ruhe gesetzt und denken, das war's. Und sie kommen gar nicht hinein in die Tiefen der Erkenntnis Gottes. So lass uns das, damit wir uns da motivieren, danach zu suchen. Lass uns anschauen, was das Wort Gottes zu sagen hat über diese Segnungen der Erkenntnis des Herrn. 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 5. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Der zweite Teil erklärt den ersten Teil. Es gibt viele Passagen, die so aufgebaut sind. Der zweite Teil erklärt den ersten Teil. Die Hilfe Gottes kommt, indem Menschen die Erkenntnis der Wahrheit bekommen. Mach einmal, wenn du das noch nie gemacht hast, ein Bibelstudium über Erkenntnis Gottes, Gottes Wesen erkennen, Erkenntnis der Wahrheit. Du wirst erstaunt sein, wie viele Aussagen darüber sind im Wort Gottes. Und neuerdings erleben wir eine Entgegnung oder eine Infragestellung im religiösen Gewand, wo gesagt wird, ja, Erkenntnis, das ist der Baum der Erkenntnis, wir brauchen einen Baum des Lebens, Erkenntnis, das ist gar nicht so wichtig. Und da werden richtige Dinge völlig verkehrt interpretiert und Leuten wird Angst gemacht, sie sollen nicht gehen nach Erkenntnis der Wahrheit. Erkenntnis der Wahrheit, Erkenntnis des Wesens Gottes ist etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges und Kostbares. Und es hat enorme Wirkungen. Gott gibt Hilfe nicht direkt, sondern er gibt Hilfe, indem er Erkenntnis gibt über Zusammenhänge, Erkenntnis gibt über sein Wesen oder dann im Kontrast eben auch zu unserem Wesen. Ja. Erkenntnis der Wahrheit. Jesus, heute hatten wir diesen Bibelvers. Wenn wir an seinem Wort bleiben, werden wir die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit, dann sind wir in Wahrheit seine Jünger. Wir werden die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns frei machen. So, Jesus hat eine Wertschätzung für Erkenntnis der Wahrheit. Er sagt nicht, oh, vorsichtig, das ist gefährlich, da kommen wir in Abwege und so weiter. Jesus hat ganz im Gegenteil, hat dafür geworben, hat gesagt, das ist wichtig. Ich will, dass ihr frei seid von Süchten, von Ablehnung, von Zwängen, von irgendwelchen komischen Dingen. Das ist nicht eure Berufung, da drin zu bleiben. Ich will euch frei machen. Und er macht uns nicht frei, indem er kommt und uns irgendwie mächtig irgendwie eins auf den Kopf gibt und die Salbung macht da ihr Wunderwerk und auf einmal alles ist fertig. Befreiung kommt durch Erkenntnis der Wahrheit. Wenn Menschen gebunden sind, gerade neulich hatte ich wieder ein langes Gespräch und der Heilige Geist hat so Gnade geschenkt und jemand, der angeblich irgendwie kämpft gegen seine Pornosucht und nicht frei ist, frei geworden ist und dann resigniert hat, der Heilige Geist konnte ihm zeigen, dahinter sind Haltungen, die viel, viel grundlegender sind als das Eigentliche. Und als er dort Licht bekommen hat über seine Unabhängigkeit, über seine Respektlosigkeit gegenüber seiner Frau und verschiedene andere Dinge damit zusammenhängen, hat Gott Kronleuchter aufgezeigt und hat ihm den Weg herausgeführt, heraus aus diesem Dunkel. Die Hilfe Gottes kommt durch Erkenntnis der Wahrheit. 2. Timotheus 2, ich glaube Vers 25, da sind Menschen, die sind gebunden vom Teufel, Gläubiger, gebunden vom Teufel. Steht nicht weiter, was das ist, aber sie sind mit Stricken gebunden und sie werden gezwungen, seinen Willen zu tun. Das kann Pornosucht sein, das kann Rauchen sein. Das kann Drogen sein, das kann irgendetwas anderes sein. Sie sind gebunden. Und was brauchen diese Menschen? Die brauchen das Wort der Wahrheit, damit sie umkehren, damit sie Einsicht bekommen und damit sie durch die Kraft der Wahrheit wieder frei werden. Ein wichtiges Wort für Seelsorger. Und wie viele Menschen aus einer falschen Liebe heraus ergreifen Partei, wenn da der Raucher ist und du sagst, hey, was du brauchst, ist Erkenntnis der Wahrheit. Du, der hat so viele Male versucht und der wollte aufhören und das hat nicht geklappt und jetzt wollen wir ihn noch dafür beschuldigen, als wenn Gott versagt hätte, als wenn Gott irgendwie nicht seinen Teil getan hätte. Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen. Ich sage, wenn du in Rauchen gebunden bist, dann weiß ich eins, da fehlt Wahrheit. Da fehlt Wahrheit. Und wenn da das Licht kommt und du Stolz und Unabhängigkeit und ach, ist mir doch alles egal, ich lebe sowieso, wie ich will, mir hat keiner was zu sagen. Wenn du diese Herzenshaltung entdeckst, ist es ein leichtes, mit Rauchen oder mit anderen Süchten aufzuhören. Das ist ein leichtes. Ja. Gebundenheit ist nicht das Problem, ist nur ein Symptom, das anzeigt, dass ein Problem da ist. Das ist ein kleiner Tipp für die Seelsorger unter uns hier. So, die Hilfe Gottes kommt durch sein Licht, das er scheinen lässt, die Erkenntnis der Wahrheit. Okay, gehen wir weiter. Es sind viele einzelne wichtige Punkte, die ich hier abhandeln möchte. Geistliches Wachstum. Und ihr wisst, geistliches Wachstum ist, dass wir zunehmen in dem Wesen Christi, dass wir verwandelt werden in seinen Charakter. Geistiges Wachstum ist nicht unsere Fähigkeit, Bibelverse zu zitieren, nimm zu. Das ist nicht geistliches Wachstum. Es ist gut, wenn wir Bibelverse auswendig können und wenn wir sie zitieren können, aber jemand, der viele Bibelverse und auf Knopfdruck sogar auch noch die richtigen ausspucken kann, das ist nicht Beweis von geistlichem Leben oder von geistlichem Wachstum. Das kann mein Computer auch. Ja? Das ist nicht das Interessante. Kolosser 1, eine wichtige Schriftstelle, eigentlich fängt das Gebet schon in Vers 9 an, wir werden später auf eine ähnliche Passage noch zurückkommen. Ach, ich lese mal lieber ab, Vers 1. Kolosser Kapitel 1, deshalb hören wir auch nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet. In aller Weisheit und geistigem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Und all das kann zustande kommen, wenn dafür gebetet wird. Ihr Lieben, wir haben wunderbare Mustergebete von Paulus, die wir übernehmen können, übernehmen sollen, die er gebetet hat für die Gläubigen. Paulus hat sich nicht auf seinen machtvollen und sicherlich extrem gesalbten Verkündigungsdienst verlassen, sondern hat gesagt, mein Dienst ruht auf zwei Säulen. Ich verkündige die Wahrheit und danach tue ich Fürbitte und ich motiviere andere auch Fürbitte zu tun für diejenigen, die die Wahrheit schon gehört haben, dass dann der Heilige Geist das Gehörte nehmen kann und es ganz tief in sie hineinbringen kann und ihnen Licht und Einsicht geben kann. Und dafür hat er gebetet. Und es ist sehr, sehr sinnvoll, diese Gebete sich anzuschauen, zu studieren. Worum hat er überhaupt gebetet? Und dann einmal vergleichen mit dem, was wir heute so beten. Und oftmals unsere Gebete sind sehr anders als die Gebete in der Schrift. Und ich sage immer, wenn wir mehr Ergebnisse oder mehr Resultate, mehr Wirkungen sehen wollen wie in der Schrift, dann lasst uns die Gebete der Schrift auch beten. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Wir konzentrieren uns manchmal auf Symptome und auf irgendwelche Dinge, die so die 15. Stelle hinterm Komma sind. Aber Gott geht immer an die Wurzel. Das Evangelium geht an die Wurzel. Und hier sein Ziel, damit die Leute ihr Leben verändert bekommen, damit sie ein Leben führen zur Ehre Gottes, oder hier heißt es, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen und fruchtbringend in jedem guten Werk. Deswegen müssen wir erfüllt werden mit der Erkenntnis seines Willens. Eine Art, das Ziel des christlichen Lebens zu beschreiben, ist, wir wollen lernen, immer radikaler und immer entschiedener dafür zu leben, ihm wohl zu gefallen. Das ist ein Unterschied, ein ganz wesentlicher Unterschied zwischen der Liebe Gottes und dem Wohlgefallen Gottes. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Und wir brauchen die Liebe Gottes, die Gewissheit, Gott hat in Christus ja gesagt, er ist für mich, er ist nicht gegen mich, er benutzt nicht seine Macht, um mich zu zerstören oder mich kaputt zu machen oder mich aufzuhalten und zu behindern, sondern er ist total für mich und er liebt mich, er ist nur gut. Aber dann gibt es etwas, was weitergeht. Und das ist, in dem praktischen Leben ein Leben zu führen, das ihm gefällt. Und da gibt es sehr wohl den Unterschied in der Schrift zwischen der Liebe und dem Wohlgefallen Gottes. Und da sind Menschen, die er liebt und trotzdem haben sie nicht sein Wohlgefallen. Paulus sagt in Bezug auf Israel, die waren alle unter der Wolke, die waren alle gesegnet, die waren alle übernatürlich versorgt, die waren alle geführt und haben alle den Schutz Gottes erlebt. Alle waren sie da und haben von Christus dem Fels getrunken. Aber an den allermeisten von ihnen hatte er kein Wohlgefallen. Da ist ein Unterschied zwischen Liebe und Wohlgefallen, ihr Lieben. Ein klarer Unterschied. Wir sind geliebt und dafür kannst du nichts tun. Und du sollst auch bloß nichts tun. Du sollst es nur verstehen und Offenbarung bekommen über das Vaterherz Gottes. Du kannst nichts dazu tun. Gott hat dich lieb, nicht weil du dich so benommen hast oder aus irgendwelchen Gründen, sondern Gott ist für dich. Aber Wohlgefallen hat etwas mit meiner Motivation, mit meinem Lebensstil, mit dem Alltag zu tun. Das sind zwei verschiedene Dinge. Und ein Jünger Jesu trachtet danach, ihm wohl zu gefallen. 1. Thessalonicher 4, Vers 1. Ihm wohl zu gefallen. Darum geht es. Weil das ist die Gesinnung Jesu. So hat Jesus gelebt. Was sagt Jesus von sich, von seiner Beziehung zum Vater? Ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Wow. Alle Zeit, was ihm gefällt. Das war sein Verlangen, den Vater nur zu erfreuen, ihm keinen Kummer zu machen, ihn nicht zu betrüben oder zu entehren. Das war die Gesinnung Jesu. Und der Heilige Geist ist zu diesem Zweck in dein und in mein Leben gekommen, um dieses selbe Leben noch einmal hervorzubringen. Darum haben wir den Heiligen Geist bekommen. Weil wir das ohne den Heiligen Geist nicht tun können. Er in uns wirkt, was vor Gott wohlgefällig ist. Und die ganze Kunst besteht darin, dass wir lernen, mit diesem wunderbaren Heiligen Geist tiefer zusammenzuarbeiten. Darum geht es. Vielleicht später mehr davon. So, Erkenntnis, geistliche Erkenntnis. Und ich sage es noch einmal. Das ist nichts Theoretisches, das ist nichts Angeeignetes aus Büchern und Angelesenes oder Gehörtes oder irgendwelche Predigten, die man gehört hat, die man jetzt wiedergeben kann. Geistliche Erkenntnis ist immer aus erster Hand. Du hast es gesehen, du hast es erfahren, du hast es erlebt. Du alleine vor dem Angesicht Gottes hast Offenbarung bekommen über sein Wesen. Erkenntnis ist alles andere als theoretisch. Es ist total praktisch und es ist immer 1:1. Es ist immer du vom Herrn, nicht du von jemand anders, von dem du hoffst, er kennt den Herrn und da hängst du dich so dran und dann schwimmst du da so mit oder so, sondern du selbst musst von Gott gelehrt werden. Und du hast eine herzliche Einladung, näher zu kommen und von ihm selbst gelehrt zu werden. 2. Petrus Kapitel 1, Vers 2. Nehmen wir erstmal Kapitel 3, 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 18. Wachst aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Wachst in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Das ist die Aufforderung an die Jünger, zu wachsen in der Gnade. Und dann heißt es unter Erkenntnis. Was heißt wachsen in der Gnade? Meine Fähigkeit, göttliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, göttliche Weisheit, göttliche Kraft zu überwinden, göttliche Fähigkeit, so zu vergeben, wie er vergibt. Meine Fähigkeit, göttliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, wächst. Das ist wachsen in der Gnade. Viele Menschen, wenn sie von Gnade hören, sie denken immer an diesen Aspekt der Bedeckung oder der Austilgung unserer Schuld. Aber wenn du einmal Gnade studierst im Neuen Testament, dann ist dieser Bereich von Vergebung und aus Gnade ist dir vergeben und alles wird bedeckt, das ist nur ein Bruchteil von der Bedeutung des Wortes Gnade. Der viel größere Teil ist Kraftausstattung. Befähigung zu tun, was du aus dir heraus nicht tun kannst. Und deine Feinde zu lieben oder erstmal ihnen von Herzen zu vergeben, dazu brauchst du Gnade. Das wirst du feststellen, wenn du richtige Feinde hast, die es richtig darauf abgesehen haben, dir zu schaden. Dann brauchst du wirklich Gnade. Das ist nicht so menschlich, naja, schwamm drüber, ist schon in Ordnung. Wir brauchen wirklich Gnade. Und Gnade heißt übernatürliche Hilfe vom Herrn, die wir bekommen. Und wir wachsen in der Fähigkeit, Gnade zu nehmen. Wie sagt Johannes, aus seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Gnade wird nicht ausgeteilt mit der Gießkanne und du sitzt einfach da und ach guck, ich habe auch ein paar Spritzer abgekriegt. Gnade wird genommen. Von seiner Fülle haben wir genommen. Wenn du etwas nehmen sollst, musst du wissen, dass es da ist und du musst wissen, dass es dir gehört. Und drittens musst du wissen, wie man es nimmt. Die drei Dinge brauchst du, um es zu nehmen. Du musst wissen, dass es da ist. Du musst wissen, dass es dir gehört. Und du musst wissen, wie man es nimmt. Da ist Gnade da für alle Dinge des Lebens. Und wir sollen lernen, eine Gnade nach der anderen abzurufen. Die wird nicht auf uns herabgerieselt, sondern es ist eine aktive Kooperation. Herr, hier ist diese Aufgabe vor mir und ich weiß, dass ich das ohne dich nicht hinkriege. Ich brauche dich. Ohne dich bin ich hilflos. Aber du bist da und du hast versprochen, mir Weisheit zu geben. Du hast versprochen, mir die Power zu geben. Du hast versprochen und ich danke dir und ich nehme das jetzt in Anspruch. So wachst in der Gnade und der Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Wieder eine solche Schriftstelle, du denkst, aha, der Petrus, der will, dass ich in zwei Bereichen wachse. Ich soll wachsen in der Gnade und ich soll wachsen in der Erkenntnis. Nein, wenn du das richtig verstehst, dann siehst du, der zweite Teil, die Erkenntnis Christi, ist die Erklärung, wie der erste Teil überhaupt zustande kommt. Also wachst in der Gnade, indem ihr mehr von der Erkenntnis des Herrn bekommt. Wie weiß ich, dass das so zu verstehen ist? Ganz einfach, weil es nochmal im Klartext in Kapitel 1, Vers 2 geschrieben hat. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil in der Erkenntnis Gottes. So, wie kommt Gnade zustande? Durch die Erkenntnis Gottes. durch die Erkenntnis Gottes. Ein Jünger ohne die Fähigkeit, Gnade zu nehmen und anzuwenden, lebt wie der ungläubige Nachbar. So, das ist keine Kleinigkeit, das ist das Zentrum unseres praktischen Lebens. Wir müssen diesen Gnaden, dieses Gnadenreservoir anzapfen und nutzen. Und es kommt zustande durch die Erkenntnis. Wenn die Erkenntnis des Herrn kommt, dann kommt mehr Gnade in unser Leben hinein. Ein nächster wichtiger Punkt. Reinigung, das fasse ich mal zusammen mit einem zweiten, Willigkeit zum Gehorsam. Reinigung und Willigkeit zum Gehorsam. 2. Petrus 2, Vers 20, wenn sie den Befleckungen der Welt durch die Erkenntnis des Herrn und Heilandes Jesus Christus entflohen sind und in diese wieder verwickelt und überwältigt werden, so ist das Letzte schlimmer geworden als das Erste. Befleckungen der Welt entfliehen wie? Durch Erkenntnis des Herrn. Wir müssen seine Heiligkeit, seine Reinheit, seine Klarheit, seine Eindeutigkeit erkennen. Und das bewirkt in uns eine Motivation, die Dinge aus der Welt, die uns beflecken würden, zu meiden. Was immer das im Einzelnen dann bei dir bedeutet. Jesaja Kapitel 11, eine wunderbare Passage, die davon redet, wie werden die Verhältnisse sein, wenn der König zurückgekommen ist. Heute Morgen habe ich das kurz erwähnt, obwohl es nicht mein Hauptgedanke war. Aber Jesus wird wiederkommen, Jesus wird regieren. Ein Mensch, der Gott ist, sitzt auf einem Thron in einem Office in Jerusalem mit einer Straße und Hausnummer wie Downing Street Nummer 10 oder White House, Washington. Eine konkrete Adresse, ein Ort, ein Schreibtisch, ein Sessel, da sitzt unser König und er wird regieren und wird Verhältnisse herstellen auf der Erde, die wir uns in unseren kühnsten Träumen nicht vorstellen können. Und es ist notwendig, dass wir durch das Wort Gottes befreit werden von der Idee, ja, wir wissen, wie das Leben ist, so ist das Leben, das ist normal, so war es immer und so wird es immer sein und daran wird sich nicht Wesentliches ändern. Nein, es werden sich dramatische Dinge verändern. Er wird kommen, er wird regieren und der Teufel wird von diesem Planeten gejagt werden mit der ganzen Horde seiner ekligen Dämonen und da wird Ruhe sein und die Dinge werden sich verändern. Das Leben der Menschen wird sich verändern. Vers 9. Man wird nichts Böses tun, noch verderblich handeln auf dem ganzen Berge meines Heiligtums. Denn die Erde wird erfüllt mit Erkenntnis des Herrn, wie Wasser den Grund bedecken. Warum hört das Böse auf? Weil die Erkenntnis des Herrn flächendeckend sich ausbreitet. Die Erkenntnis Gottes ist das Ende des Bösen. Das ist, was diese Schriftstelle sagt. Gott in seinem Wesen, in seiner Heiligkeit, in seiner Schönheit muss erkannt werden. Und das hat eine prägende Kraft auf die Herzen, auf die Motivation, auf die Gesinnung und damit auch auf den praktischen Lebensstil der Menschen. Darum geht es. Wenn wir in der Gemeinde Frieden haben wollen, wenn wir Einheit haben wollen und vor allen Dingen behalten wollen, es ist notwendig, dass jeder Einzelne seine Beziehung zum Herrn pflegt und vom Herrn das holt, was er für sich und für sein Leben braucht. David gibt diesen wunderbaren Rat an seinen Sohn Salomo. 1. Chronik 28, Vers 9. Und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm von ganzem Herzen und mit williger Seele. Denn der Herr forscht alle Herzen und versteht alles Dichten der Gedanken. Wirst du ihn suchen, so wirst du ihn finden. Wirst du ihn verlassen, so wird er dich verwerfen ewiglich. Erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm von ganzem Herzen und mit williger Seele. Das ganze Herz, das ungeteilte Herz und die Willigkeit der Seele kommt aus der Erkenntnis Gottes. Wenn wir Gott erkennen, bewirkt das etwas in uns. Und wir nehmen Partei für ihn. Wir fangen an, Dinge zu sehen wie er. Wir bekommen seinen Geschmack. Wir bekommen seine Vorstellungen, seine Sichtweisen, seine Empfindungen, wie ich schon heute Morgen dachte, sein Abscheu auf das Böse und seine Vorliebe für das Gute. In Römer 12 heißt es, verabscheut das Böse. Ja, schon mal gelesen? Wenn du verabscheuen nachschaust, das heißt Horrorgefühle haben, absolute Ekelgefühle haben. So, hier haben wir eine Schriftstelle, wo dir Ekelgefühle befohlen werden. Wie kannst du diesem Befehl nachkommen? Was kannst du tun, um in dir Ekelgefühle gegenüber dem Bösen hervorzurufen? Menschlich nichts. Du kannst nicht solche Gefühle hervorrufen, du kannst das nicht. Es gibt keinen Knopf, den du findest, den du drückst und dann kommen diese Ekelgefühle zustande. Das gibt's nicht. Aber es ist uns befohlen, Ekelgefühle gegen das Böse zu haben. Eine Schriftstelle, die viele gar nicht kennen oder noch nie bedacht haben. Verabscheut das Böse. Da sagt er nicht, habt eine bestimmte Meinung, sondern habt heftige Gefühle. Und wo bekommen wir die her? Weil wir den sehen, der Hass auf das Böse in sich hat. Er hasst Gesetzlosigkeit. Und den müssen wir sehen. Und immer wenn wir einen Aspekt von Gott sehen, in diesen Aspekt werden wir verwandelt. Das, was wir sehen, das ist, was wir werden. Das funktioniert mit billigen Soaps und das funktioniert mit der Herrlichkeit Gottes. Das, was wir anschauen, das werden wir. Und wir sollen das Herz Gottes, sein Wesen, seine Gefühle, seine Sichtweisen, sein Empfinden sollen wir kennenlernen. Und dazu sind wir gerufen. Und daraus wächst eine Kraft, die uns verändert, die uns umprägt. Ihr Lieben, nirgendwo in der Bibel hast du die Betonung, Sünde wird überwunden durch Willenskraft. Sünde wird überwunden durch ein anderes Herz, durch eine innere Herzensübereinstimmung mit Gott. Verabscheut das Böse. Die Liebe sei ohne Heuchelei. Wenn du keinen Abscheu hast gegen Heuchelei, die Wahrscheinlichkeit, dass du darin hineinrutscht und da drin lebst, ist sehr, sehr groß. Aber wenn du das verabscheust, wenn dir das zuwider ist, diese Unwahrhaftigkeit, diese Unaufrichtigkeit, nette Dinge zu sagen, um vom Menschen etwas zu bekommen und etwas zu sagen, was das Gegenteil ist von dem, was in deinem Herzen ist, das ist Heuchelei. Ja. Wir sagen etwas, was nicht mit unserem Herzen übereinstimmt. Und wir benehmen uns nett und artig und christlich, aber da drinnen tobt der Hass und die Verachtung und das Böse. Wahre Liebe kommt aus einem wahren, reinen Herzen. So erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm von ganzem Herzen. Man könnte sagen, und dann wirst du ihm dienen. Gott zu erkennen ist das Große, die große Aufgabe, die große Herausforderung, das gewaltige Angebot, das Gott uns gibt. Oder ein anderer Bereich hätte ich vielleicht sogar als erstes nehmen sollen, weil es so grundlegend ist und eigentlich alles, das, was ich jetzt im Detail hier entfalte, schon einmal umfasst. Das ist das Leben, das göttliche Leben. Dies ist das ewige Leben, Johannes 17, Vers 3, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Leben fließt, Leben kommt hervor, wenn wir Gott erkennen, wenn wir Jesus erkennen, wenn wir sehen, er ist der von Gott Gesandte, er ist der Messias, er ist der Erlöser, er ist unser Stellvertreter, er ist unser großer Bruder, er ist unser Vorbild, er ist unser Hohepriester, er ist der, der für uns betet, der für uns eintritt, er ist der Fürsprecher. All das ist unser Jesus und wenn wir ihn erkennen, das heißt innere Erfahrung machen mit diesen Aspekten seines Wesens, dann kommt das Leben hervor. Halleluja, Halleluja. Ein nächster ganz, ganz wichtiger Punkt, der auch sehr eng zusammenhängt mit dem, was heute Morgen gesagt wurde, lass uns zu Epheser Kapitel 4 gehen. Epheser Kapitel 4. Ich habe diesen Punkt überschrieben, Reife und Mündigkeit. Epheser 4, dort ist die Aufgabe der verschiedenen Dienste, die der Herr der Gemeinde gibt, beschrieben. Ich lese nochmal, damit wir den Zusammenhang haben, ab Vers 11. Und er hat die einen als Apostel gegeben, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten, Lehrer, zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Heute gibt es Leute, die sagen, ja, wir haben jetzt nur noch den Pastorendienst und den Evangelisten, alles andere, das gibt es nicht mehr, die sind ausgestorben wie die Saurier. Ja, welche Chance hätten wir dann, ausgerüstet zu werden? Welche Chance hätte die Gemeinde dann, in die Fülle zu kommen, in ihr Erbe hineinzukommen, wenn diese Dienste doch dazu da sind, die Gemeinde auszurüsten? Geht noch weiter. Die Erbauung auszurüsten für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens. Es gibt eine Einheit des Glaubens, die hat Gott für uns vorbereitet und in die werden wir hineintreten. Aber das ist etwas total anderes als heute dieser Trend mit Kompromissen und sich auf den kleinsten Nenner zu einigen, eine organisatorische Einheit zu schaffen oder ein Waffenstillstandsabkommen zu schaffen, indem man irgendwelche Wahrheiten so allgemein formuliert, dass dann auch noch der Letzte irgendwie dazu Ja sagen kann. Das hat nichts mit dem Werk des Heiligen Geistes zu tun. Die Einheit des Glaubens ist wichtig und die Einheit des Glaubens wird am Ende kommen, so wie am Anfang. Hast du dir schon mal darüber Gedanken gemacht? Wie viele Konfessionen gab es 3 Tage nach Pfingsten? Na, was schätzt du? Es gab eine Form von Christsein. Nicht 2, nicht 3, nicht 5, nicht 20, nicht orthodox, nicht baptistisch, freikirchlich, mennonitisch, katholisch, evangelisch und Brüder und Geschlossene und Zugeknöpfte und dies und das und jenes und so weiter. Es gab eine Form von Christsein. Und das war das, was die Apostel den Neubekehrten beigebracht haben. Sie blieben alle in der Lehre der Apostel. Und die waren alle genug, da drin zu bleiben, zu wissen, die sind von Jesus gelehrt. Und das ist, was neutestamentliches Christsein ist. Und das ist, bringt den maximalen Segen. Warum in aller Welt sollten wir was anderes ausprobieren, wo wir keine Verheißung haben, ob das auch funktioniert und ob das auch dasselbe Maß von Segen hervorbringt? Warum, wenn wir maximal gesegnet sind, es gibt keinen Bedarf zu experimentieren. Du, vielleicht könnten wir auch eine Christform ohne Heiligen Geist erfinden. Können wir mal gucken, was dabei rauskommt. Nein, das brauchen wir nicht. Sagen, du, wir sind so gesegnet. Wir haben die Wunder, wir haben Gott, die Herrlichkeit Gottes da. Wir sind überwältigt. Warum sollen wir auf das verzichten? Für was? Es war alles so herrlich einfach. Die Apostel haben es gegeben, was sie von Jesus bekommen haben. Und die Leute waren klug genug, das zu nehmen. Und so war es. Und dann Jahrzehnte später wurde den Gemeinden geschrieben, und bleibt in dem, was euch überliefert worden ist, durch die Apostel fertig aus. Es gibt keine Begründung, keine Notwendigkeit, was abzuändern, was hinzuzufügen oder was wegzulassen oder irgendwas zu verändern. Gott sucht keine Ratgeber. Er hat keinen Mangel an Ideen, sagt Leute, der Karren läuft nicht. Habt ihr eine Idee, wie wir das irgendwie aufpeppen können? Das, was Gott uns übergeben hat, ist die bestmögliche Lebensweise, die ein Mensch auf diesem Planeten hier leben kann. Wir brauchen nichts Besseres, außer seine Ordnung. Und wir sollen ständig darauf schauen, Gott, richte deine Ordnung auf, in meinem Herzen, in meinen Gedanken, in meiner Fantasie, in meinen Worten, richte deine Ordnung auf und zeig mir, welche Dinge da nicht mit dir, mit deinem Wesen und mit deinem Wort übereinstimmen und lehre mich, diese Dinge zu hassen und rauszutun aus meinem Leben. Mehr brauchen wir nicht. Es ist so einfach, aber wir haben es so kompliziert gemacht. Wo wollte ich hin? Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. Halleluja, das ist das Ziel. Die volle Mannesreife, die Fülle Christi, die volle Reife Christi. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass eine örtliche Gemeinde, sagen wir, Die Christen in Lager, so wird es am Ende sein. Die Christen in Lager, die Christen in Detmold, die Christen in Berlin, die Christen in Buxtehude. Nicht mehr, ja, welche Gemeinde meinst du? Das versteht ein Neutestamentlicher nicht. Das ist die Gemeinde von Thessalonich. Mehr gab es da nicht. Viele verschiedene Versammlungen, ja, aber eine Gemeinde unter einer Ältestenschaft. Und das wird am Ende wieder so kommen. Das wird wieder so kommen. So war es am Anfang und so wird es auch wieder sein. Manche Leute haben seltsame Vorstellungen. Sie denken irgendwie, ja, die Gemeinde von Jerusalem, ja, wo haben die sich denn versammelt? Ja, in den Häusern. 20.000, 30.000 Leute in vielen verschiedenen Häusern, aber es war eine Gemeinde. Wir müssen mal wegkommen von der Idee, Versammlung ist identisch mit Gemeinde. Eine Gemeinde kann sich in vielen verschiedenen Orten versammeln, aber es ist eine Gemeinde und es ist eine Ältestenschaft darüber. So wird es am Ende sein. Und eine Gemeinde an einem Ort in der Reife Christi dient und lebt so, als wäre Christus leibhaftig dort vor Ort. Das ist die Reife Christi. Als wäre er dort vor Ort, so dient die Gemeinde. Nicht der Pastor, den gibt es sowieso nicht, das habt ihr schon verstanden. Ja? Oder irgendeine andere Einzelperson oder den Starprediger oder sowas. Das ist alles Quatsch. Die Fülle der Gemeinde dient in der Effektivität, als wenn Christus da wäre. Nimm das mal in Bezug auf Heilung. Wie hat Christus gedient in Bezug auf Heilung? Alle, die krank waren und die zu ihm gekommen sind, wurden geheilt. Alle, die krank waren, die zu ihm gekommen waren, wurden geheilt. Das ist, was das Wort sagt. Es sagt nicht, alle Kranken wurden geheilt, aber alle, die krank waren und die zu ihm kamen wegen Heilung, wurden geheilt. Und auf diesem Level hat auch die erste Gemeinde operiert. Das, was die Apostelgeschichte sagt. Sie brachten aus den umliegenden Orten die Kranken und alle wurden gesund. Da geht's hin. Das ist das Ziel. Das ist die volle Reife, das volle Maß des Wesens Christi. Aber das ist nur in Bezug auf Heilung. Wir könnten noch ein anderes Beispiel nehmen. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Und die Gemeinde wird ihre Glaubwürdigkeit in der Evangelisation haben und sagen, wenn ihr Christus sehen wollt, schaut uns an. Kommt zu uns. Seht uns an, wie wir sind, wie wir miteinander leben, wie wir Konflikte lösen, wie wir Beziehungen haben, wie wir Verantwortung füreinander übernehmen, wie wir einander lieben. Komm zu uns. Wenn du uns siehst, siehst du Christus. In aller Bescheidenheit. Und das wird wirken. Und das wird viele überzeugen. Heute ist es so, wir haben mehr im Schaufenster als im Regal. Und das ist das Problem. Wir bieten tolle Dinge an und dann kommen die Leute und dann ist das Lager leer, weil ist gerade nicht da vorhanden. Lieferschwierigkeiten. Kommen sie später. Die Reife Christi. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Lass uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Geistliche Reife bewirkt Mündigkeit und der Mündige ist nicht mehr manipulierbar. Der Mündige ist nicht mehr auf falsche Fährten zu locken. Der Mündige wird nicht mehr auf falsche Wege geschickt und ist planlos und orientierungslos und voller Verwirrung und hofft, dass irgendwelche Leiter doch wissen, wo es lang geht. Mündigkeit ist so etwas Wichtiges. Und wie unmündig ist im Moment das Volk Gottes. Und besonders das pfingstlich-charismatische Volk. Und viele glauben immer noch die Idee, wenn Zeichen und Wunder passieren, dann ist das alles von Gott. Wir haben noch kein bisschen kapiert, nicht alles Übernatürliche ist von Gott. Philippinische Geistheiler können gewaltige Dinge tun, aber es ist nicht von Gott. Ja, wie kann man wissen, was von Gott ist? Ganz einfach. Der das Wunder tut, will die Ehre haben. Und deswegen weißt du, wer die Wunder in Lourdes tut, da wird nur Maria geehrt. So ein Geist namens Maria tut Wunder. Und das alles in religiöser Verpackung. Das hat mit neutestamentlich-apostolischen Christsein 0,0 zu tun. 0,0. Wie viel? Gut. Einige denken mit. Prima, hören zu. Durch die Reife, durch die Mündigkeit kommen wir an diesen Punkt, wo wir nicht mehr auf jeden dummen Quatsch irgendwie eingehen und denken, das ist jetzt der neueste Hit und das ist jetzt die Abkürzung, die uns gegeben ist und so kommen wir endlich in den Segen hinein. Weißt du, wie die Abkürzung heißt? Wort Gottes, das ist die Abkürzung. Kürzer geht's nicht. Das ist die Abkürzung. Alles andere sind Umwege. Alles andere sind Umwege. Das ist der kürzeste Weg. Das, was hier beschrieben ist, wie man Gott nachgehen soll, wie man von ihm berührt und verändert werden soll, wie man von ihm geprägt und gelehrt und trainiert werden soll. Und wir brauchen so dringend für die Endzeit. Jetzt ist schon so eine Verwirrung da. Genau das, was Jesus prophezeit hat oder wovor er gewarnt hat. Seht zu, dass euch niemand verführe. Schon jetzt ist das da. Und wir haben falsche Dienste, wir haben falsche Salbungen, wir haben falsche Wunder, wir haben falsche Lehren. Das, was Paulus prophezeit am Ende, Lehren von Dämonen in der Gemeinde, das haben wir längst. Und viele sind so naiv und weil sie hungrig sind, einfach benehmen sich wie kleine Schwälbchen. Hast du schon mal Schwalben gesehen, was die machen? Die sehen nur den Schatten von der Schwalbenmutter kommen, fliegen, die sperren den Rachen auf und alles, was da reingestopft wird, schlucken die, ohne zu prüfen. Die würgen das nicht nochmal raus und gucken sich an, ob die Fliege okay ist. Die schlucken alles. Und das dürfen die auch, weil alles, was Schwalbenmutter anschleppt, ist schon getestet und ist gut und ist heilsam und ist gesund. Aber wir als Christen sind nicht so, sperren den Schnabel auf und sagen, stopf doch mal alles rein. Sondern wir müssen prüfen. Wir müssen alles prüfen. Wir müssen Prophetien prüfen. Wir müssen Dienste prüfen. Wir müssen Lehren prüfen. Wir müssen schauen, von was reden die. Paulus sagt, da gibt es verschiedene Jesusse, die gepredigt werden. Da gibt es verschiedene Evangelien, die gepredigt werden. Wenn du nicht das Evangelium von Paulus kennst, wie kannst du dann wissen, ob das ein richtiges Evangelium ist? Du musst das Evangelium von Paulus kennen. Und dann siehst du den Unterschied zu dem falschen Evangelium. Du musst die richtige Gnade kennen und dann siehst du den Unterschied zu der falschen Gnade. Und etwas, was prophezeit ist für die Endzeit, ist, dass die Gnade verdreht wird. Ich habe heute Morgen gar nicht mehr weitergelesen, ist mir hinterher aufgefallen bei Judas. Da heißt es dann, dass Menschen sich einschleichen in die Gemeinde und sie verdrehen die Gnade Christi in Ausschweifung. Also die Gnade wird, Ausschweifung bedeutet Zügellosigkeit. Die Gnade wird zu einem Freifahrtschein. Du kannst machen, was du willst, weil es ist ja Gnade da. Spielt alles keine Rolle. Gott hat die Sonnenbrille auf, der sieht dich als perfekt und du kannst machen, was du willst. Er kriegt es gar nicht mit. Hallo. Das ist nicht mein Gott, das ist nicht der Gott der Bibel. Er ist nicht irgendwie blind und kriegt nicht mit, wie ich lebe, sondern er sieht sehr genau hin. Und er möchte, dass wir genau hinschauen. Seht genau zu, wie er wandelt. Epheser 5, 15. Seht genau zu, wie er wandelt. Hör mal hin, was du so redest den ganzen Tag. Schau mal hin, was du so den ganzen Tag denkst und fantasierst und wie du dich verhältst. Schau hin, beschäftige dich einmal damit. Ja. So, da gibt's so viele falsche Dinge, falsche Liebe grassiert in der Gemeinde, die statt für Gott Partei zu ergreifen, ist sie bereit für den Sünder Partei zu ergreifen und Gott als Lügner hinzustellen. Aber wir müssen es andersrum machen. Wir müssen sagen, Gott ist wahrhaftig. Lass alle Menschen Lügner sein. Gott ist wahrhaftig. Und wir stehen auf seiner Seite. Wenn er sagt, man tut das und man tut das und man tut das und dann wird man in die Freiheit kommen, dann nehmen wir nicht Partei mit den Menschen. Ja, der hat aber alles getan. Es hat nicht funktioniert. Wenn es der Herr nicht wollte, dann können wir ja ihn nicht dafür verantwortlich machen. Ja, wen denn dann sonst? Wen dann sonst? Will Gott, dass dieser Mensch in Bindungen ist? Will Gott, dass dieser Mensch in Pornografiesucht bleibt oder in Drogen oder in Nikotin? Will Gott das? Hat Gott versagt oder wer hat hier versagt? Hallo. Und diese menschliche Liebe, die bereit ist, Sünde als eine harmlose Schwäche zu übersehen, grassiert in vielen Kreisen der Christenheit. Und das ist nicht die Liebe Gottes. Und ich sage immer gerne, geh mal durch die Bibel. wie Gott mit Menschen, die vorsätzlich und mutwillig sündigen, handelt. Und zeige mir eine einzige Stelle, wo Gott selbst oder sein Bodenpersonal, seine Propheten damals im Alten Testament oder im Neuen Testament, die Apostel, eine einzige Stelle, wo Menschen in Sünde leben wollen, nicht lassen wollen, nicht aufhören wollen und wo Gott kommt und sagt, naja, Gnade. Zeige mir eine einzige Stelle, du wirst keine finden. Warum? Weil da ein Prinzip ist, was wir verstehen müssen. Gott widersteht dem Hoffärtigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Man kann gebunden sein, wie man will, aber ein erstes Zeichen der Demütigung ist, du, ich habe dieses Problem und ich will raus. Wer sein Problem leugnet, ignoriert, rechtfertigt, ist biblisch gesehen in Auflehnung gegen Gott. Noch einmal zum Mitschreiben, wer sein Problem rechtfertigt, schönredet, ignoriert, verharmlost und erklärt mit Umständen und mit anderen Menschen, ist in Auflehnung gegen Gott. Und er kann sich die Hoffnung auf Gnade in Schornstein schreiben. Er wird keine Gnade bekommen. Gott gibt dem Demütigen Gnade. Und das fängt damit an, dass wir sagen, wir haben ein Problem und wir brauchen Hilfe. Und was sollen wir jetzt tun? Und wir werden Gott fragen und wir werden auch Menschen fragen, die er berufen hat und die er leitet. Wer sich demütigt, der bekommt Gnade. Und heute haben wir eine Gnadenbotschaft, die ist, mach was du willst, am Ende kommt Gott und macht wusch Gnade drüber und alles ist irgendwie gut. Das ist falsche Gnade. Das ist nicht die Gnade, die Gott anbietet. Das ist eine Gnade, die das Fleisch sich erhofft und erträumt. Die gibt's aber nicht, diese Gnade. Und diese falsche Gnade wird heute an so vielen Ecken verkündigt. Gnade ist eine Kraft, die uns Disziplin beibringt. Das ist, was die Bibel sagt. Wo hast du denn das her? Aus der Bibel. Titus Kapitel 2, die heilsame Gnade Gottes ist erschienen, dass sie uns unterweist, trainiert, diszipliniert, das ist, was das Wort bedeutet. Die Gnade trainiert uns, die Gnade unterweist uns, die Gnade nimmt uns in Zucht. Für was? Die weltlichen Begierden zu verleugnen. Nicht auszuleben und hinterher zu sagen, Gnade drüber, ich habe alles umgedreht. Alles ist okay, nein, das ist nicht, was das Neue Testament sagt, sondern es ist eine göttliche Kraft, die uns befähigt, zu Wünschen, die lustvoll, aber gefährlich und zerstörerisch sind, Nein zu sagen. Gnade lehrt uns ein mächtiges Wort, Nein. Mit mir nicht mehr. Ich bin ein Mann Gottes, ich bin eine Frau Gottes. Ich bewahre mich rein, ich lebe in Gradheit und in Klarheit und ich werde lernen, immer sensibler zu sein und Versuchungen als Versuchungen zu sehen, nicht erst im Rückspiegel, sondern Versuchungen zu sehen, bevor ich reingetappt bin und Nein zu sagen. Ich lerne dieses mächtige Wort, weil ich mündig geworden bin, Nein zu sagen. Ich werde nicht mehr gelebt. So viele Christen werden gelebt, wie dein Fernseher gelebt wird von der Fernbedienung. Man drückt die Knöpfchen und der Fernseher springt genau dahin, wo du ihn haben willst. Und viele Christen, irgendeiner drückt auf die Fernbedienung, aber nicht sich selber. Und sie hopsen und springen und machen irgendwelche Dinge, die total wahnsinnig sind. Sie lügen, sie huren, sie stehlen, sie verbreiten Gerüchte, sie unterdrücken Menschen, sie tun die grausamsten Dinge, die alle gegen das Wesen und das Wort Gottes sind und sie werden ferngesteuert und merken das überhaupt nicht. Gnade bringt dich in die Reife, Gnade bringt dich in das Erwachsensein, Gnade bringt dich dahin, dass du selber anfängst, unter Disziplin zu kommen, nicht als etwas, was wo du widerstrebst, sondern du sagst, ich brauche Anleitung. Ich brauche etwas, was über mir wacht. Ich brauche etwas, was größer ist als ich selbst, was mehr Autorität hat als ich selber. Und das wacht über mir. Besonnenheit wacht über euch. Und wenn Besonnenheit wacht, wenn Besonnenheit, was ein Dienst des Heiligen Geistes ist, wenn Besonnenheit uns begleitet, dann sehen wir die Gefahr, wir sehen die Herausforderung, wir sehen die Versuchung, bevor wir da reingetappt sind und sagen, nee, das habe ich so viele Male gehabt, ich weiß, wie elend ich mich dann hinterher fühle und Spaß hat es trotzdem nicht gemacht und ich habe nur Elend damit und ich mache keine Ehre zu Gott. Nee, jetzt ist fertig, ich lerne Nein zu sagen. Gnade unterweist uns. Gnade ist nicht, wir trampeln bedenkenlos durch die geistige Landschaft und lassen da hinten alle möglichen Dinge fallen, wie früher so die Pferde, wenn sie durchs Dorf trampelten. Ja, und dann hinterher kommt dann einer mit dem Kerblech und sammelt die wertvollen Reste wieder auf. Ja, so haben sie das früher gemacht. Für den Schrebergarten war das ganz, ganz wichtig. Ja. Und manche haben so ein Bild von Gnade. Wir trampeln so bedenkenlos durch die Heide und was da hinten rausfällt, irgendwer wird sich schon drum kümmern. Nein, Gnade ist nicht dazu da, hinter uns aufzuräumen. Gnade ist vor uns den Weg zu bereiten, damit dieses Zeug überhaupt nicht mehr passiert. Damit wir klar werden, gerade werden und dann Sieg normal wird. Halleluja, Halleluja. Ein nächster wichtiger Punkt, der auch ganz stark zu tun hat mit dem, was heute Morgen gewesen ist. Erkenntnis Gottes bringt eine tiefe Liebe, die zu außergewöhnlichen Opfern bereit ist. Eine tiefe Liebe, die zu außergewöhnlichen Opfern bereit ist. Philipper 3, Vers 8. Paulus, ich achte alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne. Paulus war ein Star in der Theologenwelt. Der war eine Nummer. Der hatte einen Namen, der hatte einen Ruf, der hatte eine Position, der hatte Ehre, der hatte Anerkennung. Und dann kam Christus in sein Leben und dann hat er nicht gesagt, wie kriege ich das jetzt beides zusammen? Wie kann ich das eine behalten und das andere noch dazu bekommen? Sondern er hat verstanden, Christus ist die Perle, der Schatz im Acker. Und um den Schatz im Acker zu bekommen, muss jeder alles hingeben, alles verkaufen, um das zu bekommen. Man bekommt den Schatz nicht, wenn man die vorigen Schätze beibehält. Man muss alles preisgeben. Das ist Christus. Und was immer unsere Schätze sind, wir müssen sie hinlegen und loslassen. Er wird uns alles kosten, aber dann auch alles geben. Die Sache ist ganz einfach. Jesus hat sich hingegeben und er hat alles losgelassen. Er hat alles aufgegeben. Und um ihn zu bekommen, also das heißt nicht errettet zu werden, sondern jetzt in die Fülle hineinzukommen, in Christus, in sein Wesen, in diese wunderbare Gemeinschaft, musst du auch alles aufgeben. Das ist ganz einfach. Er hat alles aufgegeben, du gibst alles auf. Alles. Und wir sterben scheibchenweise. Das Verlangen nach Ehre und Ruhm und Bedeutung und Anerkennung, das stirbt langsam. Aber wenn wir wollen, es stirbt. Es stirbt und wir werden freigesetzt von diesen tief eingewurzelten Bestrebungen. Wir wollen von allen geliebt und gemocht und angesehen werden. Wir können nicht Jesus nachfolgen und diesem Wunsch weiter Raum geben in unserem Herzen. Wenn wir Jesus nachgehen wollen, dann bedeutet das, dass Menschen unsere Feinde werden, dass Menschen gegen uns aufstehen werden, dass Menschen nicht mögen, was wir tun und was wir leben und was wir sagen. Das ist so. Alle, die gottselig leben wollen, müssen Verfolgung leiden. Nicht nur Paulus, nicht nur die anderen Apostel. Alle, die gottselig leben wollen, müssen Verfolgung leiden. Das ist so. Um Verfolgung zu erleiden, ist nicht ein Preis, den du noch bezahlst, weil einfach nur durch Glauben an Golgatha in den Himmel zu kommen, ist zu billig. Und dann sagt Gott, nee, das war doch zu einfach. Ein bisschen Preis sollen sie noch schon bezahlen. Sondern der Preis wird bezahlt, weil diese Welt in Feindschaft gegen Gott ist. Diese Welt will die Wahrheit nicht. Diese Welt will nicht. Der Schrei dieser Welt ist das, was damals zu Ostern war. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Das ist der Schrei dieser Welt. Das zieht sich durch unseren Bundestag, das zieht sich durch politische Parteien, das zieht sich durch die Literatur, das zieht sich durch unsere ganze Kultur, das zieht sich durch die Filme, durch die Werbung, durch die Medien. Das ist der Atem, das ist der Herzschlag unserer Kultur. Rebellion gegen Gott. Wenn du das nicht sehen kannst, bist du blind. Wenn du das nicht sehen kannst, bist du geistlich blind. Aber Evangelium heißt, blinde Augen werden aufgetan. So, da ist Hoffnung da. Halleluja. Halleluja. die unübertreffliche Größe der Erkenntnis Christi Jesu, sagt Paulus. Und alles hat er eingebüßt, das heißt also nicht nur das verloren, sondern innerlich auch davon sich verabschiedet und hat gesagt, also das war mir früher kostbar, das ist mir jetzt nur Dreck. Seine innere Bewertung hat sich total verändert. Nicht, oh schade, mein Ansehen in der Theologenwelt habe ich verloren. Damals haben sich noch gerissen um meine Artikel und die wurden so hoch bewertet und so viel Geld habe ich gekriegt für das. Und was hatte ich da alles für Vorteile und jetzt ist das alles weg, schade. Nein, er sagt, ich bin froh, dass ich das Zeug weg bin. Das ist für mich Dreck. Das ist für mich Dreck. Kennt jemand den Namen Etta Lindemann? Eine Professorin, eine Schülerin von Bultmann. Weiß jemand, wer Bultmann ist? Ich sag mal. Bultmann war einer der ganz großen Gurus in der Theologenszene. Der Erste war, der angefangen hat mit dem, was sich heute historisch-kritische Forschung nennt. Und das heißt also, die Wunder, das sind alles Mythen, das sind alles irgendwelche Überlieferungen, das war alles gar nicht so. Und diese ganze doppelsinnige oder doppelbödige Herangehensweise an das Wort Gottes, ja, hier steht zwar, aber jetzt müssen wir herausfinden, was es wirklich bedeutet. Und die Theologenkunst besteht darin, aus einem klaren Ja, schlussendlich durch viele Analysen und viele Exegesen und viele Sachen und hin und her schaukeln und das muss man noch bedenken und das muss man noch und hier eigentlich damals das und jenes und am Schluss kommt aus dem klaren Ja ein klares Nein heraus. Das ist Theologie und es ist eklig. Ist das Gegenteil von Aufrichtigkeit. Ist das Gegenteil von Aufrichtigkeit. Und der große Guru, dem sie alle nacheifern, und der Erste, der da auf diesem Gebiet war, ist Bultmann gewesen. Und Etta Lindemann war eine Schülerin von Bultmann. Und hat Karriere gemacht. Und im hohen Alter ist sie dem, von dem sie so viel geschrieben hat und nie getroffen hat, begegnet und wurde bekehrt. Und hat alle ihre Bücher verbrannt. Und sie war Professorin, sie war sehr geehrt und hat all das weggeschmissen und wurde geschmäht und verachtet und als das Schlimmste beschimpft in der Theologenwelt, was man sich nur vorstellen kann. Aber sie hat einen wunderbaren Dienst gehabt und hat vielen theologischen Studenten geholfen, die Wahrheit über diese Pseudowissenschaft der Theologie und was die alles herausgefunden haben. Und das war nicht so und das ist nicht echt und Jesaja war gar nicht Jesaja und der war dies und das und dieses und so weiter. Was die da alles für einen Schrott herausgefunden haben und nichts anderes tun, als den Glauben der Menschen unterminieren. Sie lehren Menschen zu zweifeln. Alles wird in Frage gestellt. Alles wird nicht so genommen, wie es ist. Ich bin so dankbar, bevor ich für 3 Jahre in diese Welt musste, das sehe ich erst heute als eine Führung vom Herrn an. 3 Jahre war ich in der Theologenwelt, habe da gesessen unter den größten Chefs damals an der FU in Berlin. Bevor das Gott zugelassen hat, habe ich Jesus gesehen. Und der hat mich errettet. Und der hat mir gesagt, dieses Buch ist sein Buch. Und dann habe ich da gesessen und habe mich nur gewundert über den Schrott, den diese Leute da mit so schönen Worten produzieren können. Das ist alles wertloser Müll. Und der Geist, den ich damals studiert habe, wie er sich anfühlt, wie er riecht, dieser Geist aus den Fakultäten, theologischen Fakultäten, der kommt heute über Emerging Church und über andere Schienen in die Gemeinde. Dasselbe Geist, es ist die uralte Stimme, sollte Gott gesagt haben. Diese Stimme ist das, die alles in Frage stellt. Ja, das ist zwar so, aber jetzt musst du verstehen. Und am Schluss wird alles verdreht. Alles verdreht. Und Paulus hat all das über Bord geworfen. Diese ganze Ehre, diesen Ruhm, diese Anerkennung und all das. Er wollte Christus haben und er wusste, dafür wird er verachtet, aber das war es ihm wert. Halleluja. So, wenn wir den Herrn erkennen, kommt tiefe Liebe und diese Liebe wird bereit machen zu außergewöhnlichen Opfern. Keiner seiner Theologenkollegen könnte verstehen, was? Du hast deinen Doktor verbrannt? Du hast deinen Prof in die Mülltonne gekloppt? Bist du denn bescheuert? Und Paulus sagt, ich bin froh, dass ich den Plunder los bin. Keiner seiner Kollegen konnte das verstehen. Keiner. Warum? Weil sie Christus nicht gesehen haben. Halleluja. Einen schönen Satz gibt es aus dem Leben von Jakob. Du kennst Jakob und er hat dort diese Rahel geliebt. Und er wollte sie heiraten und er musste dafür hart arbeiten. Aber weil er sie geliebt hat, war er bereit dazu. Und dort heißt es, so diente Jakob für Rahel 7 Jahre. Und sie waren in seinen Augen wie einige wenige Tage. Also irgendwie war sein Zeitempfinden durcheinander geraten. Ja? Also stell dir vor, der schuftet da auf dem Feld da für den Onkel und jemand anders sagt, Mann, Jakob, ich bewundere dich. Jetzt sind es schon 5 Jahre, dass du hier arbeitest, um diese Frau zu bekommen. 5 Jahre arbeitest und hast noch 2 vor dir. Und Jakob sagt, wie 5 Jahre? Sind schon 5 Jahre rum? Ehrlich? Ich dachte erst ein paar Tage. Diese Liebe hat irgendwie sein Zeitgefühl außer Kraft gesetzt. Sie waren in seinen Augen wie einige wenige Tage, weil er sie liebte. Wenn die Brautgesinnung uns erfasst, wir werden nicht sagen, was, ich muss Märtyrer werden oder ich soll auf dies verzichten oder ich soll dies oder ich werde aus meinem Haus geworfen oder ich verliere meine Arbeitsstelle. Niemand, der in der Brautgesinnung ist, wird so denken. Was habe ich heute Morgen noch im Gebet, diese Schriftsteller? Voller Freude gingen sie vom Angesicht des Hohen Rates, weil sie würdig geachtet waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden. Das ist Liebe zu Jesus. Jesus wurde von diesen Typen geschlagen, jetzt dieselben Typen schlagen uns auch. Halleluja, wir stehen mit ihm, wir sind an seiner Seite, wir gehören zusammen. Sein Weg ist unser Weg, wir lieben ihn, wir stehen zu ihm. Wenn er es gemacht hat, er wird uns Gnade geben, wir können es mit ihm auch tun. Halleluja, haben nicht gesagt, Leute, was die uns gemacht haben, wir können es nicht glauben. Völlig ohne Grundlage haben die uns verhauen und das tut weh. Und jetzt müssen wir weise sein, wie wir jetzt predigen. Die haben uns gesagt, im Namen Jesu nicht mehr. Lass uns jetzt ganz weise sein, lass uns überlegen, wie können wir jetzt dem Missionsauftrag nachkommen, ohne das Wort Jesus zu verwenden. Da muss es doch einen Weg geben. Komm, wir probieren mal. Ist das, was sie getan haben? Nein, die kamen zusammen und haben gebetet, gib uns Kühnheit, deinen Namen zu verkündigen. Und sie gingen raus und haben es getan. Das ist, was sie getan haben. Und sie wussten, dass sie wieder eins auf die Jacke kriegen. Haben nicht gesagt, ja, hoffentlich passiert es nicht noch einmal. Nicht ein einziges Mal siehst du, wo Paulus die Gemeinden aufruft zu beten, Rom soll doch endlich eine Einsicht haben und erkennen, dass sie keine bösartige, gefährliche Sekte sind und ihnen endlich den Status geben der Anerkennung und sie in Ruhe lassen. Die haben nicht mal darum gebetet, dass die Verfolgung aufhört. Ich habe gesagt, wir wollen unsere Aufgabe tun. Wir wollen für Gott stehen. Jetzt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir brauchen werden, um durch diese Endzeit zu gehen. Und das ist Vertrauen zu Gott. Die Fähigkeit von Herzen, Gott zu vertrauen. Und was hat das mit Erkenntnis zu tun? Jesus sagt, niemand erkennt den Sohn, Matthäus 11, 27, niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn und der, dem der Sohn ihn offenbaren will. Und dann betet er in Johannes 17, 26, ich habe deinen Namen geoffenbart. Ich habe ihnen, den Jüngern, deinen Namen geoffenbart. Welchen Namen Gottes hat Jesus offenbart? Vater. Das war die große Offenbarung. Den heiligen, mächtigen, donnernden Gott, den kannten sie schon. Aber was total neu war, ist, Gott ist ein Vater. Und Gott will euer Vater sein. Und er ist zart und mitfühlend und barmherzig. Und er ist voller Hilfsbereitschaft, voller Güte. Er hat nur Gutes im Sinn und er freut sich über euch. Das war total neu. Das ist, was Jesus gebracht hat. Ich habe ihnen deinen Namen geoffenbart. Und dann gibt es noch einen interessanten Zusatz. Und werde fortfahren, ihn zu offenbaren. Jesus ist noch nicht fertig damit, uns das Herz des Vaters zu offenbaren. Und das ist, was wir brauchen. Alle. Heilung von Minderwertigkeit, Ängstlichkeit und Schüchternheit und Planlosigkeit und Orientierungslosigkeit und Zaghaftigkeit im Leben. Das verschwindet alles, wenn du den Vater kennenlernst. Das verschwindet, das kann nicht bleiben. Du kannst nicht wissen, der, der Himmel und Erde gemacht hat, schaut mich an und sagt, ja! Und dann sage ich, Entschuldigung, darf ich hier auch mitatmen irgendwie? Ich weiß, ich bin hier nicht so wichtig, aber dürfte ich vielleicht auch ein bisschen kostbaren Sauerstoff verbrauchen? Wer den Vater kennt und weiß, wie der Vater ihn sieht, ist frei von dieser komischen, falschen Bescheidenheit. Ich bin ein Sohn Gottes, eine Tochter Gottes, Gott ist mit mir. Halleluja, mein Leben hat Sinn. Und ich weiß, wofür ich lebe. Und ich stolper hier nicht so durchs Leben und habe keinen Plan, sondern ich bin ein Kind Gottes. Halleluja. Psalm 9. Psalm 9. Und interessanterweise, Vers 11, sagt dir die Zahlenkombination 9-11 etwas? Wenn du Amerikaner wärst, ja, 9-11, das hat sich eingebrannt in die Seele des amerikanischen Volkes. Was ist die Frucht von Terror? Nicht die 3000 Menschen, die tragischerweise im World Trade Center umgekommen sind. Die Frucht von Terror ist Angst für die anderen, Panik. Und die Bibel sagt, dass eine Zeit kommen wird, wo die Herzen verschmachten werden vor Furcht, in Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen werden. Angst wird die große Geißel werden, was Menschen lähmen wird, was Menschen in Gefangenschaft bringen wird. Angst. Und das Gegenteil, was ist Angst? Ist eine innere Gewissheit, dass schreckliche Dinge kommen. Das ist Angst. Und das Gegenteil von Angst ist Vertrauen. Eine Gewissheit, es wird alles gut werden. Egal wie es jetzt aussieht, es wird am Ende gut werden. Und das stärkste Gut, das die Gläubigen haben werden und um das die anderen sie beneiden werden, ist Gottvertrauen. Das stärkste Gut, das sie haben. Du wirst die Gläubigen erkennen daran, dass sie ohne zusammengezogene Schultern und mit Blick nach unten, voller Freude, voller Bewusstsein, die Erlösung ist so nah, so gehen sie durch die Straße. Du wirst einen Christen erkennen können an der Art und Weise, wie er über die Straße geht. Und das wird für viele, viele Ungläubige ein Beweis sein. Es muss was dran sein an dem Glauben. Wie kann der so leben? Wieso hat der keine Angst in den Augen? Warum ist der nicht gelähmt? Warum ist der so frei? Als wenn der keine Sorge hätte, wo wir doch alle heute nicht wissen, wie wir und ob wir morgen noch leben werden. Und er lebt so, als gäbe es keine Sorge auf dieser Erde. Hast du gefunden, 9,11? Auf dich vertrauen, die deinen Namen kennen. Offenbarung des Namens Gottes und gerade dieser Schlüsselbegriff Vater bewirkt Vertrauen. Setzt Vertrauen frei. Wenn wir uns sehen, nicht in der Hand von Umständen, nicht in der Hand von einem ungerechten Chef oder einem ungerechten System oder einer ungerechten Gesellschaft, sondern wir sehen uns in der Hand Gottes, dann bleiben wir zuversichtlich. Das war das Geheimnis von Josef. Hast du schon von Josef gelesen, wie er durch Tiefen gegangen ist? Eine hohe Berufung. Aber so viele Schmerzen, so viel Enttäuschung und die Brüder haben ihn verraten, die Brüder haben ihn verkauft. Erst wollten sie ihn umbringen und dann haben sie gesagt, nee, das ist zu billig, lass uns ihn verkaufen, dann haben wir noch was davon. Das ist ja noch schlimmer als umbringen, das ist noch schlimmer. Die wollen an seinem Elend noch verdienen, nicht nur ihm Elend wünschen, die wollen an seinem Elend finden. Das ist das Schäbigste, was es überhaupt nur geben kann. Und er hat viele Gelegenheiten gehabt, Menschen gram zu sein, Hass zu entwickeln, Rachegedanken zu entwickeln. Wartet mal, wenn ich hier durchkomme, wenn ich überwinde, wenn ich hier heil rauskomme, ihr werdet's aller büßen, ich werde euch das alles heimzahlen. Nichts davon war in seinem Herzen. Und wie viele Male hat er sich reingehalten und hat Gott die Ehre gegeben und hat dafür noch mehr Probleme bekommen. und er wurde verraten, er wurde verleumdet und hat so viele schlimme Dinge erlebt. Und wie hat er es geschafft, da durchzugehen, ohne bitter zu werden, ohne in diese riesige Falle von Selbstmitleid hineinzukommen? Wie hat er das geschafft? Er hat sich selber gesehen in der Hand Gottes, nicht in der Hand von Menschen, nicht in der Hand von Umständen. Er hat sich gesehen, ich bin in der Hand Gottes. Wiewohl er den Vers noch nicht kannte, wie Jesus sagt, niemand wird euch aus meiner Hand reißen. Aber das hat er im Herzen gehabt, das hat er gelebt. Als er zum Schluss die Brüder wieder sieht und sich zu erkennen gibt, was sagt er? Ihr gedachtet es böse zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Das heißt, all das Böse, was ihr mir zugefügt habt, hat Gott zugelassen, weil er damit irrsinnigerweise noch einen guten Absicht verfolgt. Und er benutzt das Böse von Menschen und macht in deinem Leben daraus etwas Gutes. Und das konnte Josef, weil er sich gesehen hat in der Hand Gottes und nicht in der Hand von Menschen, nicht in der Hand von ungerechten Systemen, nicht in der Hand von Menschen oder Umständen, die gegen ihn waren, sondern immer hat er sich gesehen, er ist in der Hand Gottes. Und er wusste, egal was passiert, egal wie es aussieht, egal wie ich unten durch muss, Gott ist für mich und das Ende wird gut sein, weil Gott gut ist und weil seine Absichten sich nicht verändert haben. Und wenn wir etwas brauchen für das kommende Chaos und das Durcheinander und die Verwirrung und auch diesen Krieg, der in der Gemeinde ausbrechen wird. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, das Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Und das wird mitten durch die Familie gehen. Mitten durch die Familie. Was meint er? Die einen stehen auf seiner Seite, die einen stehen zur Wahrheit, die anderen beugen sich religiöser Verführung und es gibt Krieg im Haus. Es gibt Krieg in der Gemeinde. Es gibt Krieg zwischen Gemeinden. Jesus sagt, ich bin gekommen, das Schwert zu bringen. Und wenn wir dem Schwert nicht davonlaufen, sondern sagen, Schwert Gottes, Wahrheit, tu dein Werk in mir, sind wir in der Hand Gottes. Und wir werden im Frieden sein. Und da kann passieren, was will. Da ist diese Grundgewissheit, mein Gott ist gut. Mein Gott ist für mich. Und egal wie es jetzt aussieht, er wird die schlimmsten Dinge zum Segen machen. Er wird die schlimmsten Dinge verwandeln und daraus Segen machen. Was hat Josef an den Ort gebracht, wo er in seine Berufung kommen konnte? Der Verrat der Brüder. Das war das Fahrzeug. So kam er nach Ägypten. So der Verrat war das Mittel, in seine Berufung zu kommen. Verrückt. Aber es hat funktioniert, weil er nicht rebelliert hat, weil er nicht gekämpft hat, weil er nicht angeklagt hat, weil er nicht geschrien hat um Rache und Gerechtigkeit und für sich gekämpft hat, sondern weil er gesagt hat, Gott, dein Wille geschehe. Ich verstehe das alles nicht und das tut mir auch weh, aber du bist Gott und du machst keine Fehler. Alle Dinge müssen denen zum Besten dienen, die Gott lieben. Und da werden Dinge geschehen in den Jahren vor uns, die wir nicht verstehen können. Und viele beißen sich fest, die Schweres erlebt haben. Und sagen aber, warum? Das ist die falsche Frage. Die richtige Frage ist, wozu? Und wozu gib den Blick frei für die Zukunft, damit du noch sanftmütiger, noch demütiger, noch freundlicher, noch klarer, noch kühner, noch barmherziger wirst. Darum lässt Gott Dinge in deinem Leben zu. Aber wenn du sagst, warum, ist immer dieser Unterton der Selbstgerechtigkeit. Womit habe ich das verdient? Wenn das mit meinem Bruder passiert wäre, okay. Aber mir, wieso musste ausgerechnet mir so etwas Schlimmes passieren? Gott benutzt Umstände, Gott benutzt den Teufel, Gott benutzt böse Menschen, um in dir das Bild Christi hervorzubringen. Gott benutzt Ungerechtigkeit. Wenn du das verstehst, hast du einen gewaltigen Schlüssel für dein geistliches Wachstum. Und du kommst raus aus dem, warum passiert das? Und Gott hat doch gesagt, er wäre gut. Das bedeutet nicht, in jeder Situation ist alles bestens. Es bedeutet, seine Grundabsichten sind unwandelbar gut. Aber er hat Methoden. Die sind manchmal gewöhnungsbedürftig. Die sind manchmal nicht so einfach zu schlucken. Aber es ist wie mit dem Zahnarzt. Ja? Manchmal bohrt er und das tut weh, oder? Ist nicht angenehm. Oder alleine wenn der Bohrer dann in die Nähe kommt, das könnte wehtun. Alleine das tut schon weh. Ja? Aber wenn er mit seiner ganzen Arbeit fertig ist, dann was? Jedenfalls bei mir ist es so. Ich stehe auf, ich gebe ihm die Hand und ich bedanke mich. Verrückt? Ja? Der tut mir weh und ich schüttle ihm die Hand und sage vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Und wenn wir das schon mit dem Zahnarzt hinkriegen, wie viel mehr mit unserem Gott? Und wenn Schläge da sind und wir alle werden Schläge bekommen. Lass uns aufhören mit diesem Theater. Oh, ich bin verletzt worden. Weißt du, meine frühere Gemeinde, ich bin verletzt worden. Na logisch bist du verletzt worden. Wir sind alle verletzt worden. Und weißt du was? Wir haben einen Heiler. Konzentrier dich mal darauf. Nicht, ja, ich bin verletzt worden. Wir haben einen Heiler. Und dann wirst du geheilt. Warum? Damit du wieder verletzt werden kannst. Damit du wieder geheilt werden kannst. Und du wirst verändert in Demut, in Sanftmut, in Freundlichkeit. Ihr Lieben, lass uns endlich mal aufhören, diesen Traum zu träumen. Ich habe gedacht, wenn ich zu Jesus komme, werde ich auf Rosen gebettet und dann werde ich nur noch auf der Sänfte hergetragen und alles ist irgendwie nur noch wunderbar und alles ist rosig und alles ist schön. Dieses Leben bringt Härten mit sich. Und Paulus hat einen guten Rat zu Timotheus: Ertrage Härten. Das heißt, hüte dich vor Selbstmitleid, Timotheus. Hör auf zu jammern. Das ist so. Und da kommt noch mehr. Wappne dich. Bewaffne dich. Petrus sagt, bewaffnet euch mit diesem. Wenn Christus gelitten hat, ihr werdet auch leiden. Aber was für eine Waffe ist das? Seine mächtige Waffe, bereit zu sein, zu leiden für Christus, seine mächtige Waffe. Weil aus der Angst, es könnte was passieren, ich könnte leiden, aus der Angst machst du eine Gewissheit. Und damit besiegst du die Angst. Verstehst du das? Sagst du mir, oh, hoffentlich nicht. Ja, ich werde leiden. Aber er ist da und er hilft mir durch. Und wenn ich durch Tränental gehe, er wird bei mir sein. Er wird mir helfen. Er wird mich bewahren. Er wird mich schützen. Er bringt mich durch. Nicht hinein und lässt dich verrecken, sondern durch. Und wenn ich auch durch Todestal gehe, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Was wir brauchen, ist ein ganz tiefes Vertrauen. Gott ist für uns. Gott ist mit uns. Gott ist gut. Er kümmert sich um uns. Und er wird das Ziel, das er sich gesteckt hat für unser Leben, und das wir hoffentlich auch schon ergriffen haben, nämlich Christus-Ähnlichkeit, wird er hervorbringen. Er wird es hervorbringen. Wir wollen es. Und dazu ist notwendig, dass es eine Menge schwierige und scheinbar unlösbare und unangenehme Dinge gibt in unserem Leben. Das ist so. Und wir werden stark im Vertrauen. Und wir können lernen, uns zu sehen in der Hand Gottes. Wir sind nicht in der Hand von Umständen. Wir sind nicht in der Hand. Deswegen diese ganzen Verschwörungstheorien, die erzeugen nur eins, nur Angst und Unbehagen. Und alles ist gegen dich und du bist in einer feindlichen Umgebung. Und wie viele Christen verbringen Stunden und Stunden auf diesen ganzen Webseiten mit den Verschwörungstheorien. Hey, was du brauchst, ist in diesen Seiten dich zu bewegen und zu erlauben, dass das Wort Gottes Glauben in dir baut. Vertrauen. Weil du kannst alles verstehen, was in der Welt läuft. Du kannst alle gerade der Freimaurer runterrattern und du kannst alles verstehen und die Rothschilds und die dies und die das und jenen. Du kannst mir alles erzählen. Aber unterm Strich, wie viel Vertrauen hast du, dass Gottes Plan in deinem Leben hervorkommt? Das ist wieder diese griechische Geschichte, überwinden durch Wissen. Erlösung schaffen durch Wissen. Aber Erlösung wird geschafft durch Vertrauen. Erlösung wird Bahn gebracht, wird Bahn gemacht durch Vertrauen, nicht durch Wissen. Und Gott hat dich nicht gerufen, hier die letzten Verschwörungen aufzudecken und alles irgendwie zu wissen und alles zu analysieren. Gott hat dich gerufen, ein Mensch zu sein, der sagt, wenn es hier drunter und drüber geht, ich werde ihm vertrauen und ich halte ihm die Treue. Er ist mein Gott und ich bin in seiner Hand. Ich bin nicht in der Hand von Menschen. Ich bin nicht hilfloses Opfer einer brutalen, rücksichtslosen Geldgesellschaft. und von irgendwelchen Hochfinanztypen, die hier das alles steuern und die hier den Finanzcrash herbeiführen und all das. Vergiss das alles. Fang an, dich zu sehen als in der Hand Gottes. Du bist in der Hand Gottes und Gott hat einen Plan und er ist größer als die Weisheit des Teufels und er wird die schlimmsten Machenschaften, die auf dieser Welt ausgebrütet werden, von den gefährlichsten und bösartigsten Menschen einbauen in seinen Plan und benutzen, dass sein Plan hervorkommt. Das ist die Wahrheit. Gott regiert. Gott hat alles in seiner Hand und du bist in seiner Hand. Und er hat gesagt, niemand wird dich aus meiner Hand reißen. Offenbarung über den Vater und wie geliebt du bist und wie er auf dich aufpasst und wie er mitfühlt und wie er dir zur Seite steht und dir jede Hilfe in jeder Schwierigkeit und in jeder Bedrängnis und in jeder Versuchung anbietet. Das ist notwendig. Zu sehen, du bist das geliebte Kind des Vaters. Das ist, was du brauchst. Die Fähigkeit zu vertrauen, obwohl um dich herum alles sagt, es ist sinnlos, gib auf, es macht keinen Sinn mehr, du hast verloren, du hast keine Hoffnung mehr, du hast keine Chance mehr. Das ist das Allerkostbarste im Leben. Und wie kommt es zustande? Durch Offenbarung des Namens Gottes. Offenbarung seines, Name ist ja Wesen. Name steht für Wesen. So sein Herz zu sehen, sein Vaterherz zu erkennen, das ist der Schlüssel. Und du wirst wissen, mein Leben ist nicht sinnlos und sogar wenn wir gerufen sind und diesen Adel bekommen, als Märtyrer zu sterben, er wird verherrlicht. Paulus hat gesagt, Christus soll verherrlicht werden, ob durch mein Leben oder durch meinen Tod, spielt keine Rolle. Und wenn du mal Märtyrergeschichten liest, was du nicht gerade auf unseren Büchertischen so findest heutzutage, komischerweise, warum eigentlich nicht? Es gibt viele Bücher über Märtyrer, aber das sind irgendwie auf den pfingstlich-charismatischen Büchertischen nicht die Hits, nicht die Bestseller. Warum eigentlich nicht? Wir klammern das ganze Thema Märtyrertum aus, obwohl es noch niemals so viele Märtyrer gegeben hat, wie in den letzten Jahren weltweit. Und die Zahl der Länder, in denen Menschen schwerst bezahlen müssen für ihren Glauben, nimmt Jahr für Jahr zu. Und es gibt nur ganz wenige Länder auf dieser Erde, zu denen wir auch gehören, wo Gläubige keine Gefahr erleiden müssen wegen ihres Glaubens. Nur ganz wenige Länder. Aber wir denken, das ist normal, das ist überhaupt nicht normal. Mehr als 80% der anderen Länder oder der Christen in anderen Ländern erleben völlig andere Umstände. Und es wird nicht so bleiben, wie es jetzt ist. Es wird nicht so bleiben. Weil die Basis oder das Machtzentrum des antichristlichen Geistes ist Europa. Nicht Australien, nicht Amerika, es ist Europa. Aber Gott wird eine überwindende Gemeinde haben in Europa. Und wir alle sind eingeladen, heute mit Vernunft und mit Besonnenheit unser Leben zu planen und sagen, was notwendig ist, um dazu zu gehören. Das will ich lernen. Ich will meine Lektion lernen. Ich werde lernen, Gott zu erkennen und Gott zu vertrauen. Erkenntnis seines Wesens wirkt Vertrauen, die Fähigkeit zu ruhen. Wer Vertrauen hat, hat Frieden. Und noch mehr. Psalm 33. Vers 21. Denn in ihm wird unser Herz sich freuen, weil wir seinem heiligen Namen vertrauen. Erkenntnis des Namens bringt Vertrauen und Vertrauen bringt Freude. Siehst du diese Kette? Und es fängt damit an, dass wir Offenbarung bekommen über seine Vaterschaft. Das ist, was wir so dringend brauchen. Und die Kraft durchzuhalten hängt ganz eng auch damit zusammen. Aber ich denke, den Punkt lasse ich einfach weg. Ich gebe euch die Schriftstelle, die könnt ihr dann selber noch durchdenken und durchbeten. 2. Korinther 4, 16 bis 18. Da seht ihr das Geheimnis von Paulus. Der hatte eine Sichtweise, die total anders ist, als wie die allermeisten Menschen heute ihr Leben sehen. Er hat das Unsichtbare mit einbezogen und hat dadurch eine Sache gelernt, nämlich wie aus Drangsal Herrlichkeit werden kann. wie aus Drangsal Herrlichkeit werden kann. Da gibt es einen Trick, wie Gott aus Drangsal Herrlichkeit macht. Und das hat etwas mit der Sichtweise zu tun. Aber den Punkt lasse ich jetzt weg. Könnt ihr ja selber herausfinden und beten und anschauen. Ich denke, so viel erstmal zu diesem Punkt. Erkenntnis des Wesens Gottes, der Segen der Erkenntnis. Komm, lass uns noch beten und das einmal neu festmachen, dass wir jetzt wirklich solche werden wollen, wie Hosea das sagt, lass uns nachjagen der Erkenntnis des Herrn. Nachjagen. Vater, wir danken dir, dass du eine offene Tür uns gegeben hast und wir können da durchgehen, wir können da hineingehen, wir können dein Wesen erkennen und staunen über deine Weisheit, über deine Größe, über deine Souveränität, dass du sogar die hässlichsten und gemeinsten und bösesten Dinge, Verrat und Ablehnung und verworfen sein und all das Schreckliche kannst du nehmen, um in uns etwas hervorzubringen. Du bist der Gott, der die Weisheit hat, unsere Feinde zu Dünger auf dem Acker zu machen. Du kannst unsere Feinde zu Dünger auf dem Acker machen, damit Frucht hervorkommt in unserem Leben. Und Vater, wir wollen das nicht leichtfertig nur so zur Kenntnis nehmen und abhaken, sondern wir wollen sagen, ja, wir wollen solche werden, die nachjagen deiner Erkenntnis, weil das wird uns alles geben, was wir brauchen. Jede Ruhe, jeden Frieden, jede Zuversicht, jede Geborgenheit, jede Kraft zu überwinden, jede Weisheit, jede Standfestigkeit gegen die Listen und Anschläge des Feindes. Alles, alles ist enthalten, wenn wir dich in deinem wunderbaren Wesen tiefer erkennen und erfassen und du in uns eine tiefe Umprägung vornehmen kannst. Unser Innerstes geprägt ist von deinem Wesen und wir auf die Offenbarung deines Herzens reagieren mit Hingabe, mit Bewunderung, mit Staunen, mit Ehrfurcht, mit Anbetung, mit tiefer Dankbarkeit, mit großem Frieden. Gott, wir danken dir, dass du uns einlädst, an dein Herz zu kommen, dein Herz zu kennen und in dir alles zu finden, was du uns angeboten hast in Christus, in dem vollkommenen Werk der Erlösung auf Golgatha. Wir danken dir, Vater, für diese unausforschlichen Reichtümer, für diese Schätze, die wir dort bergen können und die wir entdecken können, die nie ein Ende haben werden. Wir danken dir von ganzem Herzen und lehre du uns, ausgerichtet und konzentriert und zielgerichtet und fokussiert zu leben und solche zu sein, die nachjagen der Erkenntnis Gottes. Halleluja. Wir danken dir. Danke, dass du uns jetzt hörst, dass du uns gesehen hast, dass du unsere erneute Entscheidung ernst nimmst, dass du darauf aufbaust und dass du uns trainierst. Halleluja. Wir danken dir. Amen. Amen. Amen.